predigen, denn ja, wir sind heute hier anlässlich dessen, dass Stefan Geburtstag hat. Die ganze Umgebung weist auch stark darauf hin, aber nicht nur deshalb, sondern heute ist Sonntag. Wir haben heute auch den Tag des Herrn, wo wir uns speziell auch natürlich vor ihm, vor seinem Wort versammeln. Und ich fand es jetzt auch sehr schön, dass Simon uns das jetzt auch so nochmal eingeschärft hat. Es geht heute nicht nur um Essen und Geburtstag und eine schöne Zeit, sondern es geht um Gottes Wort. Und ich darf das heute euch weitergeben. Gebetet. Haben wir schon. Ich werde heute nicht in der üblichen Reihe weitermachen, sondern, ja, ich sag mal, Gott hat mir aufs Herz gelegt, heute zu Lukas 18 zu gehen. Wer das möchte und eine Bibel vor sich hat, der darf das gerne aufschlagen. Das Lukas-Evangelium und dort das 18. Kapitel. Lukas 18. Und zwar dort die Verse 9 bis 14. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Und falls sich jemand fragt, nein, das ist jetzt nicht eine Botschaft an der Stefan, wer er heute Geburtstag hat, sondern ja, das geht an uns alle natürlich. Im Nachdenken über diesen Text kam mir eine Erinnerung in den Sinn, die ich kurz teilen wollte. Das geht zurück, da war ich noch 16 und da hat es mich wie viele andere junge Männer in diesem Alter ins Fitnessstudio gezogen, um sich ein bisschen Selbstbewusstsein anzutrainieren. Und da waren dann noch ein paar Freunde dabei. Und an einem Tag hat mich dann einer hergeholt, der war gerade bei einer Übung, die nennt sich Bankdrücken, und die hat die Tücke in sich, man muss sich auf eine Bank legen und eben, wie das Wort sagt, ein Gewicht nach oben drücken. Und das hat die Gefahr in sich, wenn ich es halt nicht mehr ganz nach oben bekomme, dann kann ich es nicht ablegen, außer auf meiner Brust. Und das kann dann problematisch werden, vor allem wenn es mir dann noch Richtung Hals rutscht. Also holt man sich da jemanden, der einem eigentlich nur so ein bisschen zum Schluss noch helfen soll, falls man es am Ende nicht mehr ganz schafft. Der Freund hatte damals etwa 120 Kilo auf der Hantel und das war für uns junge Kerle schon sehr beeindruckend. Aber das Beeindrucktsein war dann recht schnell weg, weil er hat es geschafft, aus der Verankerung zu heben und runterzulassen. Und dann war Ende. Und dann konnte ich und ein ähnlich dürrer Freund das quasi im Alleingang wieder hochheben und wieder in die Ablage setzen. Dieser junge Mann hatte sich selbst überschätzt. Und das hatte zur Folge, dass er sich zum einen schon ein bisschen lächerlich gemacht hat damit und zum anderen, also wenn wir jetzt nicht da gewesen wäre, hätte das auch gefährlich werden können. Ja, wie gesagt, wenn ich es nicht mehr wegbekomme, was mache ich dann? Und ja, Selbstüberschätzung kann gefährlich werden. Und auch in dieser Geschichte geht es um Menschen, die sich selbst überschätzen. Allerdings nicht darin, wie stark sie sind, sondern darin, wie gerecht sie sind. Es ist das wahrscheinlich den meisten geläufige Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, dass der Herr abschließt mit dem, ja, mit quasi einem Sprichwort. Am Ende von Vers 14 sagt er, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das erinnert mich zum einen an den jungen Mann aus meiner Jugend, zum anderen gilt das eben auch für den Pharisäer in diesem Gleichnis und jenem von uns, der ihm ähnlich ist. Selbstüberschätzung, wenn es darum geht, dass ich gerecht bin, könnte man dann auch Selbstgerechtigkeit nennen. Und so möchte ich es nennen. Und weil es eben gefährlich werden kann, möchte ich heute 4 Dinge über Selbstgerechtigkeit mit euch betrachten. Zum einen die Auswirkungen von Selbstgerechtigkeit, Merkmale von Selbstgerechtigkeit, der Fehler hinter der Selbstgerechtigkeit und zuletzt der Lohn der Selbstgerechtigkeit. Das sind die Dinge, die ich aus diesem Text rausarbeiten will, aber jetzt zu Beginn möchte ich ihn einmal vorlesen. Also, Lukas 18, 9 bis 14, dort lesen wir, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal die Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, das sind die Verse, die ich mit euch betrachten möchte. Und bevor der Herr Jesus spricht, gibt uns hier Lukas einen Einleitungsvers, den Vers 9. Und was er hier schreibt, habe ich mir eben jetzt beschrieben mit Auswirkungen der Selbstgerechtigkeit. Er sagt hier, er, Jesus, sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Also er sagt hier schon mal vorab, an wen soll sich das jetzt richten, was kommt. Und das Erste, was wir sehen, ist, hier sind Menschen, die halten sich für gerecht. Das ist erstmal, was in ihrem Herzen vor sich geht. Und diese innere Einstellung hat Auswirkungen. Zum einen auf ihre Beziehung zu Gott, zum anderen auf die Beziehung zu ihren Mitmenschen. Auf die Beziehung zu Gott, das wird dadurch ausgedrückt, dass sie auf sich selbst vertrauten. Ja? Sie hielten sich für gerecht und vertrauten, dass sie damit vor Gott ja, eben auch gerecht dastehen, dass Gott nichts gegen sie vorzuweisen hat, dass Gott sie annehmen wird, dass sie eine gute Beziehung mit Gott haben. Sie vertrauten darauf, das zu haben, weil sie gerecht genug sind. Und das fordert natürlich jetzt zuerst mal von jedem, sich zu fragen, okay, gehöre ich in diese Kategorie? Wahrscheinlich schüttelt jetzt erstmal jeder innerlich den Kopf. Ich denke, dass so eine Einstellung wirklich zu sagen, ich bin gerecht, dass das ja so ziemlich niemand übers Herz bringt, dass so viel Realitätsgefühl jeder noch mitbringt. Was schon eher möglich wäre, ist die Antwort, ich bin gerecht genug. Ich bin nicht perfekt, aber doch auch nicht so viel schlimmer als die anderen. Ich bin nicht perfekt, ich bin ja nur ein Mensch, ich habe meine Fehler. Aber im Allgemeinen müsste Gott angesichts dessen, dass er doch weiß, dass ich nur ein Mensch bin, doch mit mir zufrieden sein. Ich bin nicht gerecht, aber ich bin gerecht genug. Das könnte manch einer denken. Und dann, und ich denke mal, das wird mindestens den Großteil hier ausmachen, weil ja jeder, der hier ist, soweit ich weiß, oder die meisten, zumindest alle, die ich kenne, einen Bezug zur Bibel, zu Gottes Wort haben. Ich bin überzeugt, ziemlich jeden hier, den ich fragen würde, bist du gerecht, würde sagen, nein, ich bin ein gottloser Sünder. Warum? Ja, das sagt die Bibel. Und je nachdem, wie ich mich natürlich hier einschätze, wird das Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott haben. Zum anderen sagt uns Lukas aber auch, dass es auch direkte Auswirkungen auf unsere Beziehungen zueinander haben. Denn er sagt, diese Menschen, die vertrauen auf sich selbst, dass sie gerecht sind, und verachten darum die anderen. Das ist, denke ich, das, wo man normalerweise zuerst daran denkt, wenn man das Wort Selbstgerechtigkeit verwendet oder hört. Eine Person, die sich für besser hält als andere und damit eine ja, ekelhafte Überheblichkeit entwickelt. Herablassend, verachtend anderen gegenüber ist. Und diese Art der Selbstgerechtigkeit, diese Art des Umgangs miteinander, des Denkens übereinander, die kann sich nun auch bei den Leuten von euch niederschlagen, die davor geantwortet hätten, ich bin nicht gerecht, ich bin ein gottloser Sünder. Denn auch wenn ich das sage von meinem Glaubensbekenntnis her, kann mein tatsächliches Denken über mich, mein Denken im Alltag, doch stark von dieser Überzeugung abweichen. Und deshalb möchte ich mit euch jetzt zuerst den Pharisäer genauer anschauen. Ihn genauer anschauen, um zu sehen, okay, auch wenn ich seinem Bekenntnis nicht zustimmen würde, vielleicht bin ich doch in manchen Punkten ihm ähnlicher, als mir das bewusst und als mir das vielleicht auch lieb ist. Und das ist, was ich nun als zweiten Punkt überschrieben habe mit die Merkmale von Selbstgerechtigkeit. Schauen wir uns nun diesen Pharisäer an. Also der Herr, ja, erzählt hier ein Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Wir befinden uns also in Jerusalem. Dort stand der Tempel und dort gab es ein Morgen- und ein Abendopfer. Also es war gängig, zweimal am Tag in den Tempel zu gehen, um zu beten. Und so tat das auch dieser Pharisäer. Was lesen wir nun? Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Und so weiter. Ja, das Erste, was natürlich deutlich wird, er hält sich für besser als andere. Auch hier, wenn ich jetzt fragen würde, hältst du dich für besser als andere, da würde auch jeder wahrscheinlich die richtige Antwort kennen. Nein, nein, das tue ich nicht, denn das sagt man nicht. Anders wird es vielleicht schon herauslaufen, wenn ich fragen würde, hältst du dich für besser als den Durchschnitt? Da wurde auch mal kam in einer Umfrage heraus, dass die meisten Menschen sich für besser als den Durchschnitt halten, was die Rechnung schon wieder nicht aufgehen lässt. So, wie kommt er zu seiner Annahme? Lasst uns eindringen in seine Gedanken. Und bevor wir das tun, möchte ich noch sagen, ja, so direkt mit dem Pharisäer, wahrscheinlich würde niemand von euch so beten wie er. Die Pharisäer stellen gewiss ein Extrembeispiel der Selbstgerechtigkeit dar. Ja, es waren Menschen, die ja, damals zur Zeit Jesu lebten, eine gewisse Gruppe aus den Juden. Und wir müssen durchaus anerkennend sagen, dass es Menschen waren, die es sehr ernst nahmen mit ihrem Glauben. Und auch sehr ernst nahmen, diesen Glauben nicht nur theoretisch zu kennen und zu nennen, sondern auch danach zu leben. Und es waren bestimmt Männer, Menschen, von denen wir uns in Sachen Selbstdisziplin, in der Umsetzung dessen, was sie glaubten, wahrscheinlich viele von uns noch eine Scheibe abschneiden könnten. Menschen, die, ja, sie durchzogen den ganzen Alltag, das ganze Leben mit Regeln, mit Vorschriften, um auch ja alles richtig zu machen. Und hatten auch sehr viel Disziplin dabei, das umzusetzen. Aber eben mit dieser Disziplin ging ein Überlegenheitsgefühl anderen gegenüber einher. Und damit, nicht nur damit, man muss natürlich auch dazu sagen, dass was sie dachten, so lebe ich richtig, zeigt der Herr Jesus an vielen Stellen, war nicht das, was Gott wirklich von ihnen wollte, weil sie eben Gerechtigkeit nur auf das Äußere bezogen. Denn nur so kann man natürlich auch selbstgerecht sein im Herzen und gleichzeitig sich wirklich für gerecht halten. Sie hatten falsche Ansprüche an sich selbst, aber in diesen waren sie sehr diszipliniert. Und daraus ergab sich eben dieses Überlegenheitsgefühl, das wir hier sehen. Wahrscheinlich wird keiner von euch genauso denken, genauso reden, und doch werden wir, denke ich, die Wurzeln dieses Denkens in subtilerer Art doch auch alle in unserem Herzen finden. So, was sehen wir? Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Und das ist das Erste, was hier heraussticht und was auch das Ganze sehr durchzieht. Das Erste, was wir sehen, ist, er vergleicht sich mit anderen Menschen, oder? Ich danke dir, nicht einfach nur, dass ich gut bin, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Und auch nicht wie einige andere Menschen, sondern wie die übrigen Menschen. Also er sieht sich schon als die Spitze des Eisbergs. Aber wenn er dann Menschen heranzieht, nennt er die Menschen, die seiner Ansicht nach natürlich ganz unten stehen, Zöllner, ungerechte Räuber und so weiter. Und das ist das Erste, was ich dir als Frage stellen will. Neigst du dazu, dich mit anderen zu vergleichen? Neigst du dazu, dich mit anderen zu vergleichen? Vielleicht sagst du ja, vielleicht nein, vielleicht habe ich noch nie so bewusst darüber nachgedacht. Wenn du das tust, wird auch das Weitere wahrscheinlich in deinem Denken Raum einnehmen. Denn das Nächste, was wir sehen, ist, er geht jetzt sehr ungerecht vor in diesen Vergleichen, oder? Er sucht sich jetzt Menschen raus und reduziert sie auf ihre Fehler. Ja? Er stellt sich Menschen vor, aber tut keine, denkt nicht an ihre positiven Eigenschaften oder wägt ab Gutes und Schlechtes, sondern er reduziert die Menschen auf das Schlechteste in ihnen. Er macht andere schlecht. Und so auch wieder an dich die Frage, denkst du, wenn du über andere denkst, gerne über ihre Fehler nach? Verschafft es dir eine gewisse Genugtuung, wenn andere etwas falsch machen? Sodass du gerne damit hingehst und mit anderen darüber sprichst? Reflektiere dich da selbst. Was sind Gedanken, die häufiger in deinem Kopf vor sich gehen, wenn du an andere denkst? Ist eher das ein Gedanke, der häufig in dir um sich geht? Mann, der Peter, der ist ein richtig guter Arbeiter, der macht seine Arbeit immer ordentlich und sauber und macht fast nie Fehler. Ich glaube, das sollte ich ihm mal sagen. Ist das so ein üblicher Gedanke, der dir bei der Arbeit oder beim Autofahren durch den Kopf schießen kann? Oder vielleicht eher folgender Gedanke, der Alex ist so eine Pfeife, der kriegt es einfach nicht hin, Ordnung in seinen Laden zu bekommen und vergisst ständig alles. Ich glaube, das sollte ich unserem Chef mal sagen. Was ist er? Und ich denke, dass bei den meisten es doch überwiegt, dass wenn wir an andere denken, uns doch viel mehr ihre negativen Eigenschaften und ihre Fehler in den Sinn kommen. Andere im Inneren schlecht machen. Und warum tun wir das? Ja, weil wir uns ja vergleichen. Weil wir gut dastehen wollen. Je schlechter die anderen sind, desto besser werde, desto weiter hochsteige dann ja ich im Vergleich. Ja, und das Nächste, was wir sehen, er denkt nicht nur darüber nach, er redet auch darüber. Er sagt es hier zu Gott und bestimmt auch gern oftmals zu anderen. Er teilt gern, wenn er von anderen Negatives und Fehler erfährt. Und da auch wieder an dich die Frage, machst du das auch gern? Redest du gerne über Fehler anderer? Ist da ein gewisser Druck in dir, wenn ein Kollege etwas falsch gemacht hat, dann zu einem anderen Kollegen zu gehen und ihm das zu erzählen? So denkt er über andere. Und dann in Vers 12 sehen wir dann, wie er über sich denkt. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ja, wenn er an andere denkt, da hat er nur im Sinn, dass ich ein Ehebrecher und dass ich ein Zöllner und dass ich ein Räuber. Aber wenn er an sich denkt, dann kommt ihm eben nur in den Sinn, ich faste, ich verzehnte alles gut. Er lobt sich selbst. Ja, wenn er an sich denkt, dann lobt er sich gern selbst. Und da an dich die Frage, hast du Freude daran, anderen von deinen Errungenschaften zu erzählen? Wenn wir es natürlich jetzt wieder umdrehen, was lesen wir nicht vom Pharisäer? Wir lesen hier kein Sündenbekenntnis oder irgendetwas von eigenen Fehlern, die er an sich sieht. Und das ist das Umgekehrte. Auch wieder die Frage an dich, wie leicht fällt es dir, Fehler zuzugeben? Wie leicht fällt es dir, über deine Schwächen zu sprechen? Wie leicht fällt es dir, das anzunehmen, wenn du in Frage gestellt oder kritisiert wirst? Nun weiß ich nicht, wie bei dem Einzelnen hier die Selbstprüfung abgelaufen ist, wo wer sich mehr oder weniger findet. Aber ich hoffe, dass jeder zumindest etwas gefunden hat, denn ich bin wirklich überzeugt, dass die Grundgedanken dahinter in jedem von uns stecken. Es ist ein Grundfehler in uns, dass wir dazu neigen, so zu denken. Etwas läuft falsch im Denken dieses Mannes und auch von uns. Und zwar sind es im Grunde zwei Fehler. Das erste, was wir sehen, die Vergleiche, die er aufstellt, die wir aufstellen, die laufen sehr ungerecht ab, oder? Und die können auch sehr ungerecht ablaufen, denn er macht es ja nur mit sich vor Gott aus. Und ja, Gott antwortet ja nicht direkt. Der Vergleich läuft sehr ungerecht ab. Er bestimmt selbst sein Vergleichsobjekt. Er vergleicht sich mit den Schlechtesten, die er finden kann. Und zum anderen bestimmt er auch, worin er sich mit den Leuten vergleicht. Ich faste. Ich verzehnte alles. Er zählt Dinge auf, von denen er denkt, er sei besonders gut darin. Darin vergleicht er sich gern mit den anderen. Aber wir finden nichts davon, ja, was vielleicht bei ihm zu Hause los ist, ja, ob er ein guter Vater ist oder sonst etwas. Der Vergleich läuft ungerecht ab. Und sind wir ehrlich, wenn wir in unserem Innern uns vergleichen oder vielleicht auch etwas anderes, was in die gleiche Richtung geht, vielleicht ist von euch auch schon mal jemand bei der Autofahrt, gerade wenn einem vielleicht etwas in den Sinn kommt, wo ich in Frage gestellt wurde, dass man dann innerlich in eine Diskussion rutscht mit der anderen Person, die dann natürlich so konstruiert wird, dass ich am Ende als der Gerechte dastehe. Das geht in die ähnliche Richtung. Und so neigen wir dazu, uns innerlich immer in ein gerechtes Licht rücken zu wollen. Und ja, wenn wir das geschafft haben, haben wir wieder einen neuen Grund gefunden, den anderen zu verachten, wie gesagt, über ihn zu lästern, schlecht zu denken, weil wir in unserer Rechnung wieder weiter oben an der Vergleichsleiter stehen. Aber der Grundfehler hinter der Sache ist eigentlich nicht, dass er sich ungerecht vergleicht mit den anderen. Der Grundfehler ist überhaupt, dass er sich vergleicht. Der Pharisäer sagt sich vielleicht, ich bin besser als dieser Zöllner, aber daran wird er von Gott gar nicht gemessen. Und manch einer sagt sich heute vielleicht, ich bin besser als ein Mörder oder als dieser und jener, der nicht regelmäßig zur Gemeinde kommt oder als dieser und jener, von dem ich jene Sünde weiß. Aber daran wird keiner von uns gemessen vor Gott, sondern jeder steht allein vor Gott und wird vor seinem heiligen Maßstab gemessen. Und wenn du an dir merkst, okay, ich habe eine Neigung zur Selbstgerechtigkeit, das ist der einzige Weg heraus. Wir müssen aufhören, uns an selbstkonstruierten Maßstäben und an den anderen zu messen, sondern wir müssen wirklich lernen, Gottes vollkommenen Maßstab auf uns anzuwenden. Und um uns den in Erinnerung zu rufen, möchte ich ein paar Stellen aus Matthäus lesen. Und ich gehe in Matthäus Kapitel 5. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten dieser Stellen. Ich lese Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Es reicht nicht, sich einen Maßstab aufzustellen und den zu erfüllen. Und natürlich speziell, was die Pharisäer kennzeichnete, sie legten sich äußerliche Gebote auf. Ich darf nicht stehlen, nicht lügen, muss verzehnten. Aber der Herr Jesus macht im Folgenden deutlich, das reicht ihm nicht. Das reicht Gott nicht. Ich lese Matthäus 5, 28. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Gott will nicht nur gerechtes Verhalten, er will ein gerechtes Herz. Ein gutes Herz, ein reines Herz. Und dieser Standard ist auch nicht übertrieben. Ich meine, falls du verheiratet bist, reicht es dir, wenn du weißt, dein Partner begeht nur deshalb keinen Ehebruch, weil er weiß, dass du sonst die Scheidung einreichst oder er Stress zu Hause bekommt? Oder willst du nicht, dass er treu ist, weil er dich liebt? und deshalb gar nicht auf die Idee kommen würde, das zu tun? Und das ist Gottes Maßstab an uns. Er will, dass wir ihn lieben und deshalb gar nicht auf die Idee kommen würden, sein Gebot zu übertreten. Der Herr will nicht nur ein gerechtes Leben, sondern ein gerechtes Herz. Das heißt, ja, zum einen, er stellt den Maßstab auf und er wendet ihn an, nicht nur aufs Verhalten, sondern auch auf das Herz. Das ewige Himmelreich, das der Herr schaffen wird, soll bewohnt werden von Menschen, die nicht nur selbstdiszipliniert sich zusammenreißen, sondern von solchen, die ihn von Herzen lieben, denen es darum nicht im Traum einfallen würde, zu lügen. Oder auch nur ein wenig von der Wahrheit abzuweichen, die jederzeit bereit wären, ihre Interessen unter die der anderen zu stellen und erst recht unter die des Herrn. Wir müssen lernen, uns an diesem Maßstab zu messen. An diesem gerechten und vollkommenen Maßstab. Und wenn sich hier jemand denkt, wir sind doch nur Menschen, da kann doch Gott keine Perfektion erwarten, dann ist die Antwort doch. Am Ende von Matthäus 5 heißt es dann noch, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Herr fordert ein gerechtes Herz. Das wird noch deutlicher gesagt. Ich möchte die Stelle einmal vorlesen aus Hesekiel 18. Hesekiel 18, Vers 31. Werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Du willst gerecht sein vor Gott? Dann mach das. Schaffe dir ein neues Herz. Versuch's. Doch wir wissen, es wird nicht gelingen. Und so ist das Ziel dieser Aufforderung eben, dass wir dahin kommen, nicht, ja, Gott weiß, dass wir es nicht schaffen, sondern dass wir dahin kommen, vor ihn zu treten und zu leben und zu denken, eben wie der Zöllner. Schaut nur mit mir den Zöllner an. Was können wir nun von dem lernen? Was sehen wir in seinem Auftreten? Der Zöllner, der gehört natürlich zur gegensätzlichen Gruppe. Die Pharisäer, das waren die, die sich alle Mühe gegeben haben, um gerecht zu leben. Und die Zöllner, das war so der Inbegriff, das wisst ihr, von einem Ungerechten, einem bösen Menschen. Ja? Ein korrupter Mensch, ein Mensch, der seinen Mitmenschen das Geld aus der Tasche zieht, weil es bekannt war, dass sie betrogen. Es waren auch Verräter, weil sie ja für die Besatzungsmacht gearbeitet haben. Der Inbegriff für einen schlechten Menschen. Man stelle sich vielleicht, ja, ich weiß nicht, was in deinem Sinn ein schlechter Mensch ist. Ja? Vielleicht ein Clanführer, der auch die Menschen ausnimmt. Ein Terrorist. Der Inbegriff eines schlechten Menschen. Und der kommt. Und der hat Sünden. Der hat schlimme Sünden. Der hat äußerlich gesehen weitaus schlimmere Sünden vorzuweisen als der Pharisäer. Aber der Unterschied ist eben, er ist sich dessen bewusst. Und das Erste, was eben auch hier deutlich wird, gerade auch im Vergleich zum Pharisäer, er vergleicht sich mit niemandem. Er sagt auch nicht, Herr, vergib mir, dass ich schlechter bin als der Pharisäer. Er vergleicht sich mit niemandem. Er steht allein vor Gott, nur vor ihm. Er vergleicht sich mit niemandem, sondern nur sich vor dem Maßstab Gottes. Und das Nächste, was deutlich wird, er fühlt, dass seine Sünde ihn von Gott trennt. Der Pharisäer, hatten wir gesehen, in Vers 11, der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Also es wirkt, er stellt sich hin, er geht nach vorne, er tritt auf wie einer, der mit dem Empfinden, ich kann vor Gott bestehen. Der Zöllner hingegen stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an seine Brust. Er bleibt weit weg, er schaut nach unten und er schlägt sich an die Brust. Möglicherweise, um zu sagen, hier liegt das Problem. In meinem Herzen, in meiner Brust. Ich bin ein Sünder. Er fühlt, dass seine Sünde ihn von Gott trennt. und er wünscht sich Gnade. Er zählt keine Gerechtigkeiten auf, er zählt auch keine Sünden auf. Er sagt einfach nur, o Gott, sei mir Sünder gnädig. Oder in der Elberfelder, zumindest der Alten, steht, sei mir dem Sünder gnädig. Nicht ein Sünder, einer von vielen, wie das ja alle sind, sondern der Sünder. Sei mir dem Sünder gnädig. Ich brauche Gnade. Ich brauche Gnade und Vergebung. Und zu dieser Einstellung müssen wir immer wieder kommen. Und es ist auch recht, sich immer wieder, auch selbst, ja, wenn du Christ bist, auch im Gebet die Zeit zu nehmen, um auch immer wieder diese Einstellung neu zu ergreifen. Denn mit den Jahren, da schafft man es, einige Sachen abzulegen und andere vielleicht zu rechtfertigen und verliert das Empfinden, vor Gott ein Sünder zu sein. Und so gilt es immer wieder, uns wirklich zu messen vor diesem Maßstab, uns bewusst zu machen, das ist Gottes Maßstab und jede Abweichung ist nicht okay. Ich brauche Gnade. Für mich genommen habe ich keine Möglichkeit, meine Augen zu Gott zu erheben. Keine Möglichkeit, vor ihm zu stehen. Keine Möglichkeit, als gerecht zu gelten. Und natürlich, wer ja, selbst überhaupt noch gar kein Christ ist, ich kenne euch ja nicht alle, oder wer vielleicht sagt, ich bin Christ, aber nicht dieses Selbstverständnis hat, das die Schrift als Grundbestandteil des Christseins nennt, ja, der muss natürlich überhaupt erstmal und kommt hoffentlich auch durch das, was er jetzt gehört hat, zu dieser Überzeugung, okay, ich stimme wirklich nicht mit Gottes Maßstab überein. Ich bin ungerecht, ich kann nicht vor Gott bestehen. Ja, ich bin vielleicht besser als die anderen. Ich bin vielleicht im oberen bürgerlichen Drittel, aber das ist immer noch weit entfernt von dem, was in Ordnung wäre. Denn was in Ordnung wäre, ist, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und alles andere nicht. Und so muss jeder dahin kommen, der wirklich mit Gott in Beziehung treten will, zu kommen wie der Zöllner. Und dann kann er ein diszipliniertes Leben führen wie der Pharisäer oder ein gottloses wie der Zöllner. Aber er darf kommen und Buße tun. Hier möchte ich allerdings noch anfügen, noch eine Sache, die gewiss bei diesem Zöllner vorhanden war und die wir auch von ihm natürlich lernen müssen. Er ist bereit, sich zu verändern. Das unterstelle ich ihm. Und das unterstelle ich ihm deshalb, und das kann ich ihm unterstellen, weil wir sehen, dass Gott sein Gebet angenommen hätte. Ein Zöllner, der kommt und vor Gott jammert, um loszuziehen, um weitere Leute zu betrügen, um weiterzumachen wie davor, der geht nicht gerechtfertigt. Und so sehen wir gleich im nächsten Kapitel, bei mir auf derselben Doppelseite, Kapitel 19, die Geschichte vom Oberzöllner Zachäus. Auch ein Zöllner. Auch einer, der zu Jesus kommen durfte, ich lese es jetzt nicht, aber der dann von sich sagt, Herr, ich möchte nicht mehr betrügen und ich werde zurückgeben, was ich ergaunert habe und werde noch mehr an die Armen geben. Das waren die zwei Männer, die der Herr gegenübergestellt hat. Und nun schließt er es ab, indem er den Lohn des Ganzen zeigt. Was hat der Pharisäer von seiner Selbstgerechtigkeit? Was hat heute ein Mensch davon, mit einer Einstellung zu kommen wie der Pharisäer? Ich sage euch, dieser ging, der Zöllner, gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Ja, der Pharisäer kam mit der Überzeugung, ich bin gerecht, und wurde nicht gerechtfertigt. Was heißt das, rechtfertigen? Im normalen Sprachgebrauch denken wir dabei daran, ja auch, dass jemand für sein Recht eintritt, dass jemand versucht, sich zu erklären. Ja? Und meistens ist es doch verbunden damit, wenn jemand was verbrochen hat und dann versucht, sich auszureden. Aber in Gottes Wort ist das anders. Rechtfertigen, das heißt so viel wie gerecht sprechen. In Matthäus 12, Vers 37 steht, denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Das ist das Gegenteil von Verurteilung. Wenn Gott dich rechtfertigt, dann spricht er dich gerecht. Wer also kommt wie der Zöllner, im Bewusstsein von Schuld, den spricht Gott gerecht. Wer kommt wie der Pharisäer im Bewusstsein, in der Selbstüberschätzung, im vermeintlichen Bewusstsein, gerecht zu sein, wird schuldig gesprochen. Nun möchte ich aber hier auch noch darauf hinweisen, ja, dieser Zöllner, wir sehen nichts davon, dass er Frieden darüber findet. Er schlägt die Augen nieder und sie bleiben niedergeschlagen, weil er zu seiner Zeit noch nicht wusste, was er genau zu erwarten hat. Wir dürfen das wissen, denn wir dürfen mehr wissen. Wir dürfen wissen, dass der Herr etwas getan hat, um Menschen wie den Zöllner anzunehmen. Denn es ist auch wichtig zu sehen, er ist nicht deshalb gerecht, weil er so schön einsichtig war. Er wird nicht deshalb gerecht gesprochen, einfach weil er, ja, er hat es eingesehen und damit ist da jetzt Schwamm drüber und alles in Ordnung. Sondern es musste etwas geschehen. Und auch das dürfen wir nicht vergessen. Es musste etwas Großes geschehen, dass ein Mann wie dieser Zöllner oder auch der Pharisäer oder irgendeiner hier von Gott gerecht gesprochen werden kann. Nämlich, indem ein anderer getragen hat, was wir verdient haben. Und daran wollen wir auch jeden Sonntag eben neu gedenken. Ja, wir dürfen vor Gott kommen. Wir dürfen die Augen mittlerweile erheben. Wir dürfen freimütig mit Gott sprechen. Aber nicht, weil wir gerecht werden, sondern weil ein anderer für uns sterben musste. Auf dem Weg zum Thron Gottes müssen wir immer am Kreuz vorbeigehen. Und uns erinnern, es musste einer sterben. Und nur wer daran glaubt, wer einerseits seine Schuld eingesteht, ja Herr, ich bin verloren, wer zuerst kommt wie der Zöllner und die Augen niederschlägt und anerkennt, ja, ich bin nicht gerecht vor dir, Gott. Ich kann nicht vor dir bestehen. Aber da starb einer, damit ich es kann. Der kann vor Gott kommen, mit ihm Frieden haben. Dem vergibt Gott alle seine Sünden. Und den wird er in sein Himmelreich aufnehmen. Der wird gerechtfertigt jetzt und in Ewigkeit. Und so beendet ihm der Herr dieses Gleichnis mit dem Sprichwort, das ich am Anfang gelesen habe. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer meint selbst, dieses Leben und den Anspruch Gottes stemmen zu können, der wird im Gericht einmal merken, wenn er dieses Gewicht quasi aus der Verankerung nimmt, dass es ihn auf den Hals rutschen wird und dass es ihm die Kehle zuschnüren wird und erdrücken wird und dass Gott ihn verurteilen und in die ewige Verdammnis stoßen wird. Wer aber bereit ist, dich hinzustellen und zu sagen, ich kann das nicht, für den hat Jesus dieses Gewicht auf sich genommen, getragen und uns ist es abgenommen. Wer selbst mit einer selbstgerechten Einstellung vor Gott kommt, der wird erniedrigt, indem er abgewiesen wird. Wer kommt mit dem Bewusstsein, schlecht zu sein, wer kommt und sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, indem er angenommen wird. Ja, und damit möchte ich nur noch zusammenfassen, ja. Was bleibt, wenn meine Worte bei euch angekommen sind? Dann bleibt hoffentlich, dass jeder an sich auch eine Seite gesehen hat, die dem Pharisäer ähnelt. Dass jeder hoffentlich Selbstgerechtigkeit in seinem Herzen neu entdeckt hat und damit auch etwas gefunden hat, es zu bekämpfen. Eine Haltung des Vergleichens, eine Haltung des anderen Schlechtmachens, eine Haltung der Verachtung anderen gegenüber. Weil du danach eiferst, dich selbst gerecht zu machen. Und hoffentlich auf der anderen Seite auch gesehen, dass es nötig ist, dem Zöllner ähnlich zu werden. Aufzuhören, sich zu vergleichen. Alleine vor Gott zu stehen. Und alleine auch sich nur an diesem Maßstab zu messen. Und andere sich auch selbst an diesem Maßstab messen und von Gott messen zu lassen. Und nicht von dir. Denn du bist nicht der Richter, sondern Gott. Dann sollte jeder, der noch nicht allein auf Jesus vertraut, um von Gott angenommen zu werden, dazu auch getrieben werden, das zu tun. Und jeder, der das bereits tut, ja, wie gesagt, etwas gefunden haben, um an sich zu arbeiten. Das hoffe ich, dafür bete ich. Und damit bin ich am Ende dieser Predigt.